Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Bistro mit der Vox. Mein Name ist Melanie Czarnik und bei mir ist heute Joel Adami. Hallo Joel.
Hallo Melanie.
Joel, heute geht es um, ich sage jetzt mal ganz groß gesprochen, das Ende einer Ära sozusagen. Am 14. Oktober ist der Stichtag für das Ende von Windows 10. Warum stellt Microsoft den Support für ein Betriebssystem ein, das noch auf 100 Millionen Geräten läuft und wieso ist das so problematisch?
Also an und für sich ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass der Support für eine Software oder ein Betriebssystem aufhört. Das ist eigentlich in der IT-Welt relativ normal, dass das passiert. Meistens passiert das aber nicht ganz so schnell bei so langlebiger Software wie Betriebssystemen. Also die werden meistens noch relativ lange unterstützt mit Sicherheit-Update. Und gerade Microsoft hat da halt einfach eine große Verantwortung, weil die allermeisten Computer, die so im Privatgebrauch sind, unter Windows laufen. Und deswegen halt auch eine Zielscheibe sind von Geheimdiensten, Cyberkriminellen und so weiter und so fort. Also alle möglichen Leute, die sich Zugang auf die Computer fremder Leute verschaffen wollen, die werden als erstes mal Windows unter Beschuss nehmen, weil das halt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Windows benutzt, halt sehr hoch ist. Das andere Problem ist, dass normalerweise kann man ja updaten auf ein anderes Betriebssystem, wenn das denn läuft auf dem eigenen Computer. Und das war bisher eigentlich immer so, dass wenn die vorherige Version von Windows gelaufen ist, dann wird die danach auch noch laufen. Also vielleicht mit ein bisschen Abstrichen, aber meistens war das dann nicht so das Problem. Hier bei Windows 11 hat Microsoft aber künstlich sozusagen die Latte sehr hoch gelegt. Also einerseits werden nur sehr moderne Prozessoren unterstützt und andererseits muss ein bestimmter Chip, von dem die meisten Leute wahrscheinlich noch nie gehört haben, mit irgendeiner komischen Buchstabenabkürzung, der muss vorhanden sein, weil das sonst nicht läuft. Also versprochen wird, dass man damit dann garantieren kann, dass Windows 11 stabil läuft und auch sicher ist und so weiter. Und Expertinnen sagen jetzt aber, das ist eigentlich, ist das arbiträr, willkürlich so eine hohe Latte zu legen und dann vielen Leuten das Update nicht, die können das dann nicht kriegen. Das heißt, am 14. Oktober und hoffentlich wahrscheinlich schon ein bisschen davor, stehen jetzt viele Leute vor dem Dilemma, entweder müssen sie sich einen neuen Computer kaufen oder sie müssen mit einem unsicheren Betriebssystem arbeiten und wahrscheinlich Zielscheibe von Angriffen werden. So stellt sich die Situation dar und das ist halt für viele Leute ein Problem.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, das betrifft viele Privatpersonen. Das heißt, für mich jetzt, wenn ich noch Windows-Geräte zu Hause habe, da muss ich das prüfen und ich kann das entweder wegschmeißen oder das weiterlaufen lassen mit dem Risiko, dass ich dann Zielscheibe von Hackerangriffen werde, weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Du hast geschrieben, es gibt noch eine dritte Option und das wäre auf diesen alten Rechnern, die ja eigentlich noch gut laufen, da kann ich auch ein freies Betriebssystem installieren, zum Beispiel Linux ist eines, ich weiß nicht, ob es das einzige freie Betriebssystem ist, aber es ist das einzige, was ich kenne. Im Ausland, da gibt es ja schon so Protestaktionen, dass sich Menschen zusammengetan haben und nicht updaten, sondern solche Linux-Installationspartys machen. Wie ist die Situation hier in Luxemburg?
Ja, nicht so rosig. Also um deine erste Frage zu beantworten, es gibt auch noch andere freie Betriebssysteme, die sind aber meistens für sehr spezielle Anwendungsfälle gedacht, also für den Betrieb von Servern, die bestimmte Aufgaben erfüllen sollen. Es gibt natürlich auch Leute, die das auf ihren privaten Rechnern laufen lassen. Das ist aber dann, glaube ich, eher die Ausnahme. Es ist auch so, dass es sehr viele verschiedene Arten von Linux gibt. Wir werden später ja vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen. In Luxemburg ist es so, dass ich habe nichts gefunden in die Richtung. Also es ist so, dass es so einen Hackerspace gibt, der ist auch auf dieser internationalen Seite endof10.org. Das ist so eine Seite, um Leute darüber aufmerksam zu machen, hey, Windows 10 läuft aus, vielleicht wollt ihr Linux installieren, das sind eure Alternativen und hier sind Leute, die euch dabei helfen. Da sind die zwar vertreten, die haben auf ihrer Website aber keine Informationen dazu und haben mir auch auf meine Mails nicht geantwortet. Also vielleicht sind die auch gerade einfach alle im Urlaub. Umweltorganisationen versuchen das nicht zu machen. Die sagen, die haben nicht genug Kapazitäten und nicht das Know-how dafür. Das heißt, da gibt es in Luxemburg bisher eher niemanden, der das macht. Es gibt ja auch diese großartige Organisation Digital Inclusion, wo man seine alten Computer abgeben kann und Handys. Und die werden dann wieder fit gemacht für Leute, die nicht so viel Geld haben, sich keinen Computer leisten können, aber einen brauchen. Also viele Flüchtlingsfamilien zum Beispiel. Und ich dachte, okay, vielleicht schaue ich mal bei denen, ob die das quasi anbieten oder ob die sagen, gebt uns eure alten Windows 10 Rechner, wir machen da Linux drauf und geben das weiter. Aber nein, die scheinen auch nur mit Windows zu arbeiten, weil die wollen auch keine Rechner, auf denen Windows 10 läuft. Das heißt, da sieht es in Luxemburg jetzt nicht so rosig aus. Man könnte nach Saarbrücken fahren, da gibt es Linux-Installationspartys, habe ich gefunden, weil ich nach Luxemburg gesucht habe und die sitzen in der Luxemburger Straße in Saarbrücken oder so. Deswegen sind mir die aufgefallen. Aber vielleicht gibt es in Trier auch welche oder sonst im näheren Ausland. Aber in Luxemburg selbst scheint die Situation da nicht so rosig zu sein oder niemand so wirklich motiviert zu sein.
Ja, das kann ich irgendwie bestätigen, weil hättest du nichts gesagt, wäre mir das Thema, glaube ich, komplett entgangen. Jetzt weiß ich, du hast gerade gesagt, man findet Menschen, wenn auch in Saarbrücken, die einem dabei helfen, Linux zu installieren auf seinem alten Rechner. Und ich weiß, dass du einen Rechner hast, der mit dem Betriebssystem Linux läuft. Und ich weiß von mir, dass ich immer so ein bisschen Angst hatte, diesen Schritt zu wagen. Ist das jetzt der Moment, über seinen Schatten zu springen? Oder aus deiner Perspektive, wie schwer ist es für einen Laien, mit Linux zu arbeiten?
Die Frage ist immer, wer ist ein Laie? Weil bis vor kurzem war ich genau in der gleichen Situation wie du, habe mich das nie getraut, hat immer gedacht, vielleicht mache ich das irgendwann mal oder traue mich irgendwann mal. Und jetzt hatte ich dann im August 2 Wochen frei und habe mir gedacht, okay, was gibt es Schöneres, als im Sommer 2 Wochen vor dem Computer zu verbringen? Dann wird jetzt mal Linux installiert. Auch einfach aus der Situation heraus, dass da nur Windows 10 draufläuft auf diesem Rechner, der aber eigentlich noch ganz gut funktioniert, ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren kann. Und ich mir gedacht habe, okay, das ist doch Blödsinn, sich jetzt einen neuen zu kaufen. Vor allem habe ich mir, als ich diesen Rechner gekauft habe, und das ist noch nicht, also wahrscheinlich habe ich den genau zum falschen Zeitpunkt gekauft, was so diesen speziellen Chip und diese Prozessorgeneration angeht. Aber ich habe mir damals gedacht, ja, ich kaufe mir jetzt einen und gebe da ein bisschen mehr Geld aus und stecke da in RAM und Speicher und so weiter ein bisschen Geld rein, damit das lange läuft. Und dann kommt halt sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, Das kann ja nicht sein. Und auch wenn man irgendwie überlegt, es gibt ja jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht unbedingt immer das neueste 3D-Shooter-Spiel spielen will, gibt es jetzt nicht so viele Gründe, da die ganze Zeit hochzurüsten und das Neueste vom Neuesten zu kaufen. Für die meisten alltäglichen Arbeiten reicht ja das, was man sowieso hat. So, das mal vorweg. Es gibt Möglichkeiten, das auszuprobieren. Also man kann Linux quasi auf einen USB-Stick tun und das von dem aus laufen lassen, ohne dass man irgendwas an seinem Computer ändern würde. Und da kann man einmal ausprobieren, okay, ist überhaupt alles kompatibel? Also das ist dann ein Live-Betriebssystem, das kann man auch benutzen, wenn man auf Windows einen Virus hat oder so, dann gibt es oft diese Möglichkeit, okay, ich habe so einen Stick mit Linux drauf, den stecke ich in den Computer und kann damit versuchen, meinen Rechner zu retten. Aber man kann das auch ausprobieren und man kann auch dann von diesem Stick aus die Installation beginnen. Und das ist ganz praktisch, um mal zu schauen, okay, wie schaut das überhaupt aus? Gibt es da die Programme, die ich brauche? Das kann man davor aber auch schon im Internet halt recherchieren. Und funktioniert mein Bluetooth, mein WLAN, meine Soundkarte? Da hängt es halt immer davon ab. Man muss immer daran denken, Windows und auch Mac, das wird von Hunderten, Tausenden Programmiererinnen entwickelt, die bezahlt werden von großen Firmen. Und Linux wird, da gibt es zwar auch Leute, die dafür bezahlt werden, daran zu entwickeln, aber viel, viel weniger. Und das wird vor allem von Freiwilligen gemacht. Das heißt, da kann es dann schon mal sein, dass das ein oder andere Gerät halt dann gerade nicht kompatibel ist. Aber im Großen und Ganzen hat sich da in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel getan. Und es ist nicht mehr so, dass man jetzt der große IT-Freak sein muss, um sein Gerät ans Laufen zu kriegen. Also für die meisten Leute wird das out of the box, werden die meisten Funktionen ohne Probleme laufen. Das große Problem ist eher so die Auswahl, weil ich habe es ja schon gesagt, es gibt viele verschiedene Arten von Linux. Es ist jetzt nicht so, dass man wie bei Windows oder bei Mac eine Version, die es halt gibt, die nimmt man sich und dann installiert man die, sondern es gibt halt verschiedene Distributionen, die auch verschiedene Oberflächen dann haben, die unterschiedlich aussehen und teilweise auch unterschiedliche Philosophien haben, was die, meistens geht es da um die Frequenz von Updates. Also es gibt dann Sorten, die eher auf Stabilität und Langfristigkeit setzen und welche, die eher darauf setzen, dass man das möglichst schnell die Updates kriegt von den Softwaren. Aber es gibt zum Beispiel Ubuntu oder Mint, das sind Distributionen, die eigentlich gedacht sind für EinsteigerInnen und die kann man eigentlich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Das ist natürlich immer mit ein bisschen Abenteuerlust und mit ein bisschen, ich will mich in etwas reinfuchsen, verbunden. Also das ist, glaube ich, eins der größten Probleme, dass diese Sachen halt nicht immer so einfach sind, wie man das vielleicht gewöhnt ist von Windows oder von Mac. Und dann muss man halt, statt dass man in irgendwelchen grafischen Menüs Einstellungen sucht, muss man halt in die Kommandozeile 2, 3 Befehle eingeben. Also das mag dann ungewohnt sein, aber im Grunde macht man ja nicht viel anderes, als wenn man irgendwo hinklickt, wo man nicht genau weiß, wo man jetzt da klicken muss. Also nur weil es ein bisschen anders ausschaut, muss man sich dann auch nicht gleich fürchten. Das Gute ist, dass die Linux-Community relativ hilfsbereit ist. Also da findet man auch online relativ schnell Hilfe bei allen möglichen Problemen.
Und wenn nicht jetzt, wann dann?
Genau.
Die Art, wie Microsoft jetzt damit umgeht, du hast es gerade gesagt, dieses willkürliche Hochsetzen, das produziert jede Menge an Elektroschrott auch. Also so ein Computer ist ja voll mit Metallen und seltenen Erden und allen Dingen, wo wir eigentlich angehalten sind, das alles gut zu recyceln und zu verwenden und vor allen Dingen nicht so zu verschwenden, wie es jetzt der Fall ist. In Luxemburg sind es ja, glaube ich, 3.500 Rechner, die jetzt auf den Schrott gehen, weil sie jetzt nicht mehr abgedatet werden können. Was zeigt uns das in puncto Abhängigkeit von wenigen großen Konzernen in der digitalen Welt? Was können wir daraus für die Zukunft lernen?
Also über das Thema digitale Souveränität haben wir ja auch schon gesprochen und da geht es ja auch sehr viel darum, nicht von diesen US-Konzernen oder überhaupt von so großen Konzernen abhängig zu sein und Lösungen zu haben, die vielleicht, wo man vielleicht nicht nur einen Hersteller hat, sondern mehrere oder wo man Sachen selbst entwickeln kann. Das ist natürlich für ein kleines Land wie Luxemburg schwierig, aber wir sind ja in einer Europäischen Union, wo man so Sachen ja auch gemeinsam machen könnte. Da gibt es ja auch Ideen dafür. Hier produziert Microsoft eigentlich einen riesigen Müllberg und statt dass dem, was entgegengesetzt wird, nicken die Regierungen das ab und sagen, ja, die Rechner nach 6 Jahren schreiben wir die ohnehin ab. Das ist kein Problem fürs Budget. Aber also ich weiß jetzt nicht, was normalerweise mit diesen Rechnern passiert, aber eigentlich bei vielen Firmen und ich hoffe ja auch beim Staat ist es meistens so, dass die dann an irgendeinen Abnehmer geben und die werden dann nochmal entstaubt, die kriegen vielleicht ein bisschen mehr Speicher reingesetzt, ein neues Betriebssystem drauf und dann wird das refurbished quasi weiterverkauft. Und wenn man aber jetzt kein Windows 10 darauf mehr updaten kann, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr und kein Windows 11 draufspielen kann, dann gibt es ein Problem, dann nimmt das ja niemand ab, dann gibt es ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, das zu verschrotten. Das ist kein Karton und keine Bierflasche, wie ich geschrieben habe, sondern ein hochkomplexes Gerät. Ich glaube, die Problematik muss ich ja jetzt nicht im Detail erklären, aber da sind so viele Metalle und seltene Erden drin und Plastik, das ist überhaupt nicht einfach, das zu trennen. Und das wird leider oft dann in Entwicklungsländer geschickt, wo das dann mehr oder weniger wild unter Gänsefüßchen recycelt wird. Und das heißt, dass da ein Feuer gemacht wird und dann wird das verbrannt und dann werden die Metalle nachher irgendwie rausgenommen. Also das ist leider oft so der Fall, dass das dann auf die Art und Weise unter Gänsefüßchen recycelt wird oder halt einfach unter Bedingungen, die, was die Arbeitssicherheit, was Menschenrechte und so weiter angeht, nicht optimal sind oder halt einfach schlecht sind, um sozusagen. Um jetzt zurück auf die Frage zu kommen, wie kann man sich von dieser Abhängigkeit lösen oder müsste man sich nicht eigentlich lösen? Ja, müsste man. Und ich glaube, dass da oft die Entscheidungen auf politischer Ebene getroffen werden in einer Art Faulheit oder in einer Art, ja, never change a running system ist ja so ein IT-Sprichwort. Oft kriegt man dann so die Rückmeldung, ja, aber diese großen US-Firmen sind nun mal die, die die besten Produkte herstellen und das herstellen, was wir brauchen. Das ist jetzt wirklich eine Frage, die man schwer beantworten kann, aber ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren, wo ich vielleicht Computer benutzt habe, jetzt nicht so viel Innovation im Bereich Textverarbeitung gesehen. Also ich weiß nicht, ob ein freies Word-Äquivalent nicht genauso gut dafür ist, Berichte zu tippen, wie jetzt das Original unter Gänsefüßchen von Microsoft. Ich wage es zu bezweifeln, dass es da viele Funktionen gibt, die man nicht ersetzen kann oder wo es schwierig ist, freie Software zu finden. Natürlich ist so ein Umstieg, man muss dann Leute schulen, man muss dann Leute neue Prozesse beibringen, man muss ihnen beibringen, wie ist die Logik von diesem System und auch die ganzen Menschen, die das verwalten, müssten sich ja dann umschulen. Und oft habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen daran hapert, dass da nicht genug Motivation da ist, sich zu ändern oder sich darauf einzulassen. Und das ist halt auch ein Faktor, diese Firmen haben viel Geld, diese Firmen haben viel Lobbymacht und es gab ja verschiedene Städte, es gab München und Wien, haben, glaube ich, beide in den Nullerjahren versucht, auf Linux umzusteigen und waren dann eigentlich ganz zufrieden. Und in München war es dann so, dass Microsoft seinen Deutschlandsitz in München hatte und damit gedroht hat zu sagen, wir verschwinden hier, wenn ihr nicht wieder auf Microsoft-Produkte umsteigt. Da hat sich dann die Politik davon beeindrucken lassen, vielleicht auch verständlicherweise, weil ja da wahrscheinlich viel Steuergeld und viel Budget für die Stadt im Spiel war. Und so werden solche Entscheidungen dann getroffen. Und das große Problem ist halt, glaube ich auch, dass in den Schulen sehr viel Sachen auf Microsoft basieren, auf Windows, Word, Office, all diese Sachen. Das ist dieses ganze Ökosystem, das ist sehr praktisch für die Schulen, aber die SchülerInnen lernen dann halt auch nur das. Sie können dann auch nur das, wenn sie aus der Schule und von der Uni kommen. Und umso schwieriger wird es dann, einen Umstieg zu machen. Und so ist eigentlich die ganze Gesellschaft dann gefangen in diesem System, wo es scheinbar keine Alternativen gibt, obwohl es welche gäbe, obwohl es natürlich möglich wäre, Alternativen zu beschaffen und auch weiterzuentwickeln und auch zu fördern. Und das ist, glaube ich, schon das, was passieren sollte.
Okay. Ein bisschen deprimierend. Danke dir, Joel. Aber das können wir ja jetzt auch als Appell nehmen für alle, die noch diese Windows 10 nicht updatebaren Rechner zu Hause haben, als Akt der Rebellion in den letzten Tagen der Vakanz, sich Linux zu installieren. Und dann nach dem Motto, Leben heißt Lernen, sich weiterzubilden. Das bringt ja vielleicht dann auch etwas. Also nicht nur als Akt der Rebellion, sondern auch für sich selbst.
Das wäre ideal. Ansonsten sollte man sich zumindest Gedanken machen, wie man weiterfährt, ob man jetzt dann vielleicht doch einen neuen Rechner kauft, ob man sich die Tricks anschaut, wie man doch updaten kann, weil es geht, aber es ist halt unsicher. Oder ob man in den sauren Apfel beißt und dann nochmal ein Jahr extra Support, weil so lange gibt es das noch, sich kauft. Also auf keinen Fall mit dem unsicheren Windows-System weiterfahren nach dem 14. Oktober. Das wäre keine gute Idee.
Danke dir. Wer das nochmal nachlesen will, der kann das gerne tun. Und auch zum Thema digitale Souveränität. Darüber hast du ja auch geschrieben und betreust sowieso den ganzen IT-Bereich bei der Vox. Also stöbert gerne auch im Internet unter vox.lu. Und der Artikel zu Windows 10, den gibt es in der aktuellen Ausgabe auf Papier im Kiosk oder eben auf vox.lu. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schönes Wochenende an euch und an dich, Joel.
Merci, ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr findet Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Bei Vox findet ihr alle Freuden um Kiosk.